Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Sally Lisa Starken. Sie ist Journalistin. Sie hat den Podcast Die Informantin, setzt sich für politische Bildung ein und hat 3 Kinderbücher geschrieben. Zum Beispiel, wie geht eigentlich Klimaschutz? Was bedeutet eigentlich Frieden? Und jetzt sehr, sehr aktuell in unserer Welt, was ist eigentlich Demokratie? Und sie hat sehr spannende Wochen und Monate hinter sich, denn sie war vor Ort bei den Wahlen in Thüringen und auch in den USA. Und ich bin total gespannt, Sally, was du erzählen kannst, wie deine Eindrücke waren. Ich freue mich erstmal, dass wir Zeit gefunden haben, heute zu sprechen.
Ich freue mich auch. Ganz lieben Dank für die Einladung. Und ich bin auch sehr gespannt, was wir uns heute erzählen.
Ganz grundsätzlich, in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, wir leben beide in Deutschland, in einem Sozialstaat. Wir haben momentan alle Möglichkeiten, wo wir hingehen wollen, was wir arbeiten wollen. Wir haben berufliche Möglichkeiten, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Aber die Demokratie steht gerade nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern gerade auf der Kippe. So ganz grundsätzlich für dich als Frau, die in Deutschland aufgewachsen ist, groß geworden ist. Hättest du jemals gedacht, dass es so passieren würde?
Mit der Frage habe ich mich sehr, sehr viel beschäftigt in letzter Zeit, weil ich so viel erlebt habe. Und ich habe mich auf der einen Seite gefragt, wie politisch war ich eigentlich als Jugendliche und habe ich das nicht mitbekommen? Und ich glaube, ich habe auch sehr viele Gespräche mit Expertinnen geführt zum Aufstieg der AfD, die alle gesagt haben, das war ja klar, also das haben wir alle gesehen und wir haben es immer erzählt. Und da habe ich mich eher gefragt, wenn ich das nicht gesehen habe, warum haben das andere nicht gesehen oder wollten das nicht hören oder haben zu spät angefangen, wenn ich mich so daran erinnere, an so Debatten, wie gehen wir mit rechtsextremen Kräften in der Gesellschaft eigentlich um, entzaubern sie sich von selbst und sowas. Und da denke ich heute immer viel drüber nach, dass wir da, glaube ich, viele Fehler gemacht haben. Aber sonst hätte ich nicht gedacht, dass wir an dieser Stelle landen, obwohl meine Zeitspanne einfach, glaube ich, auch etwas kürzer ist. Ich bin natürlich jetzt auch schon 34, aber so in dem politischen Raum bewege ich mich, seit ich 20 bin. Und da war natürlich auch schon die Flüchtlingskrise und sowas irgendwie an der Tagesordnung, wo auch schon immer das Gefühl war, hier passiert zu viel. Aber wenn man gerade schaut und auch gerade irgendwie jetzt so kurz vor Weihnachten, wo wir irgendwie sehen, was in Syrien passiert und wie alles so ineinander verzahnt und zusammenhängt, dass mehrere Kriege auslösen, dass so etwas passieren kann und dass wir vor Neuwahlen stehen. Und alles ist so, dieses Unsicherheitsgefühl, das ganz viele transportieren gerade, ich glaube, das war früher nicht so. Es hat bestimmt auch was mit den sozialen Medien zu tun, dass wir alles immer sofort und gleichzeitig sehen. Aber diese Verzahnung von so vielem, das ist etwas, das ich so, also aus meiner Jugend auf jeden Fall nicht kenne.
Ich auch nicht. Also ich bin 76 geboren. Die ersten Demos, die ich besucht habe als Schülerin, da war ich, glaube ich, 13, 14. Das waren die brennenden Ölquellen. Da haben wir demonstriert. Das war so das erste Mal, ich möchte dagegen aufschreien. Ich möchte als Mensch in einer Demokratie etwas gegen tun, ein Zeichen setzen. Und ich weiß auch noch, wie ich im Geschichtsunterricht als Jugendliche immer gedacht habe, cool, dass wir das alles hier nochmal lesen und lernen und Anne Frank lesen und wissen, was in den Weltkriegen passiert ist, vor allem im Zweiten und danach. Das ist ja gut, weil das wird ja auf gar keinen Fall nochmal passieren. Also so, das war für mich total gesetzt. Das wird ja nie nochmal passieren. Wir wissen ja, wozu das führen kann. Zu einer Katastrophe, die unwiederholbar ist. Und manchmal denke ich heute, haben die Leute das vergessen, verdrängt? Warum ist das irgendwie nicht mehr wichtig? Du sprichst ja auch mit vielen Menschen. Und du bist eine Demokratieverfechterin. Was glaubst du, könnten Gründe dafür sein, dass unsere Demokratie oder auch jetzt nicht nur unsere, aber so die Demokratie an sich irgendwie in Frage gestellt wird?
Die Gründe sind so vielfältig. Ich habe gerade für mein neues Buch das Fazit geschrieben und 3 Tage da gesessen und mich gefragt, kriege ich es auf einen Satz? Kriege ich es irgendwie hin, dass es so eine allgemeingültige Antwort darauf gibt? Aber die gibt es einfach nicht. Also das ist so, so unterschiedlich. Ich habe mit so vielen verschiedenen Personen gesprochen, die alle was anderes gesagt haben. Es ging in ähnliche Richtungen. Und ich glaube, so als Überbegriff kann man pauschal sowas sagen wie, dass die Menschen sich nicht gehört und gesehen fühlen und dass die Gefühle, die sie haben, also dass das emotionsgeleitet ist und dass die meisten Emotionen davon keine positiven sind. Und das war das, was ich so verspürt habe. Und auch diesen Kontrast zu sehen von Menschen, die auf einer Veranstaltung vor Alice Weidel stehen oder vor Björn Höcke hier in Deutschland oder dann auch vor Trump in den USA, die sind aufgeladen. Die haben das Gefühl, sie verbinden sich durch Wut. Und die haben meistens auch dieses Gefühl, dieses nicht gesehen werden Gefühl und sich dann wieder zu zeigen zu können. In Amerika war das für mich sehr, sehr, also sehr plastisch. Joe Biden hat ja kurz vor der Wahl diesen Kommentar gemacht, dass alle Republikaner Trash wären, also Müll. Hat also, das ist aus dem Kontext gerissen, also auch gewesen und er hat es ein bisschen umgedreht. Aber die haben halt genau das daraus gemacht und haben sich die ganze Woche vor der Wahl nur noch in Müllsäcken gezeigt. Also sie haben sich quasi darunter vereinigt, dass Leute über sie sagen, sie wären Müll. Deswegen haben sie auch Müllsäcke angezogen, um das zu zeigen. Und genau damit ist auch das eingetreten, dieses Gefühl von, wir sind es ja nicht wert, aber wir wollen es ja wieder wert sein und sich dagegen auflehnen. Ich glaube, das ist so ein Gefühl. Und wenn ich das hier betrachte, mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ist es viel, dass sie das Vertrauen verloren haben und dass es ihnen selber vielleicht gar nicht so gut geht. Und ich finde das immer krass, weil wir eigentlich eines der reichsten Länder der Welt sind. Und auch da muss man natürlich mal Vorsicht genießen und sagen, okay, aber der Wohlstand, also der wird weniger, die Menschen haben mehr Sorgen, mehr Ängste, die Schere wird größer. Wir können zwar davon ausgehen, dass wir alle fließend Wasser und Strom haben, sowas nehmen wir einfach als gegeben dar, aber dass wir uns qua Geburt das Recht herausnehmen oder manche Menschen sich qua Geburt das Recht herausnehmen, mehr verdienen zu können als andere, das ist, glaube ich, einer der springenden Punkte, weil die meisten Argumentationen immer darauf hinausliefen, dass Menschen zu uns kommen und dass darum der Wohlstand weniger wird. Und das ist etwas, was ich ganz schön krass finde, muss ich sagen, weil diese Geschichte einfach ja auch nicht richtig erzählt ist. Man kann, also ich kann Sorgen verstehen und ich kann Sachen nachvollziehen, aber vieles ist halt auch von der Erzählung falsch. Und dann stelle ich mir mal die Frage, ich will jetzt gar nicht so viel monologisieren, aber die Frage, die dahinter steckt, ist ja, wie sind sie dazu gekommen, diese Geschichten zu glauben, weil die Alternativen wahrscheinlich gefehlt haben. Also die Antworten der AfD waren so einfach, dass man sie einfach nehmen kann und sich besser fühlt. Und die anderen Antworten von demokratischen Parteien sind anscheinend nicht gut genug gewesen.
Lass uns einmal runterbrechen. Lass uns einmal kurz nach Amerika nochmal gehen und dann kommen wir nach Deutschland und dann kommen wir zu Familien und Kindern und wie man dieses ganze Chaos gerade vielleicht erklären oder verarbeiten kann zusammen. Aber bleiben wir nochmal bei Trump, weil das ist, glaube ich, für uns auch leichter zu verstehen, beziehungsweise zu denken, wie konnte ein Mann es zum zweiten Mal schaffen, der ja, würde ich ein Drehbuch schreiben über so eine Zeit, nicht, also mehr Persiflage geht ja gar nicht. Man hätte den mir rausgestrichen. Man hätte gesagt, bist du bescheuert? Allein wie der aussieht, das geht nicht. So ein Mensch wird niemals existieren. Es ist wahr, ja? Es ist ja wirklich traurig. Es ist ja wahr. Es ist schlimmer als eine Karikatur. So ein Mensch, der, okay, Person ist es jetzt persönlicher Geschmack, aber vorbestraft ist, sich despektierlich gegenüber Frauen geäußert hat, man hat das auf Band, der Dummheiten, also wenn ich an die Corona-Pandemie denke, was Fox News für, in Anführungsstrichen, Umfragen, kurzer Exkurs, ich weiß noch, wie ich da mit offenem Mund vorm Fernseher gesessen habe, da war eine Umfrage, nochmal in Anführungszeichen, im Fernsehen in Amerika. Die Frage war, wie hat Präsident Trump bislang die Corona-Krise gemanagt? Und Antwortmöglichkeiten waren excellent, very good, splendid, glaube ich. Also dreimal super. Ja, das war die Umfrage. Also man konnte nur, hat er gut gemacht, antworten. Wo ich mir gedacht habe, wie kann das sein? So, aber dieser Mensch ist jetzt zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt worden. Ich denke mir, wie könnt ihr nur? Du warst in Amerika. Warum haben die Menschen das gemacht?
Ja, also ich war in North Carolina, ich war in einem Swing State und das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Geschichte, weil North Carolina sehr religiös ist, ohne die Menschen dort über einen Kamm scheren zu wollen, aber mein Gefühl war, als ich da ankam, es gibt mehr Kirchen als Leute, also es ist wirklich, an jeder Kreuzung steht eine Kirche und die sind alle voll und das fand ich total beeindruckend, aber auch, also für mich ungewöhnlich, weil wir einfach so ja nicht aufwachsen, dass es also jeder Mensch religiös und alle in die Kirche gehen. Und auch sehr viele Evangelikale, die ja eh etwas radikaler sind und Trump wählen wegen, ja, also wegen solchen Sachen wie, und das ist mir am meisten begegnet, also so ernsthafte Gespräche habe ich auch geführt, aber die allermeisten Gespräche waren religiös und die uferten darin, dass die Menschen zu mir gesagt haben, ja, Trump ist der Messias. Und das ist so krass gewesen, weil ich gar nicht die Chance hatte, dass wir uns nicht in Verschwörungsideologien bewegen. Also wir waren nach 3 Sekunden, war ich überall drin, dass sie angefangen haben mit dem Attentat, dass es gegen ihn gab, dass er gerettet worden ist von Gott und deswegen der Held ist und sowas. Und das ist schon heftig, weil da kommst du gar nicht gegen an. Also ich habe, bevor ich mich auf diese Reise in die USA gemacht habe, aber auch in Thüringen und Sachsen, ein Training mit einer Psychologin gemacht, dass ich meine Reporterin-Rolle so ein bisschen ablege. Weil wenn ich hingehe und den Leuten im Mikro hinhalte und sage, guten Tag, ich bin Journalistin aus Deutschland, warum wählen Sie denn jetzt hier Rechtsradikale? Also das funktioniert einfach nicht. Und habe einfach auch da versucht, so offene Fragen zu stellen, mehr Gespräche zu führen, längere Gespräche, versuchen, so ein bisschen reinzukommen und zu verstehen, wie sieht denn die Lebensrealität aus, dass das daraus resultiert. Und es waren in den USA schon viel, viel Kirche, wenig Bildung, muss man leider auch sagen. Ich habe aber auch mit gebildeten Menschen gesprochen und immer wenn ich dann gesagt habe, aber schau dir das an. Also ich hatte zum Beispiel ein Ehepaar, da war die Tochter, die haben erzählt, ihre Tochter wäre lesbisch und da habe ich gesagt, okay, aber das ist der erste Grund zu sagen, die kann ich nicht wählen, weil Trump ganz, ganz viel gegen queere Menschen machen will und es angekündigt hat und ich auch immer sage, das, was Rechtsradikale oder Rechtsextreme sagen, werden sie tun. Sie sagen, was sie tun werden, das ist ganz klar. Und meistens kam der Satz, ja, aber so schlimm wird es doch nicht sein. Und wir haben schon immer republikanisch gewählt. Und ja, gut, der ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ehrlicherweise wird der das durchbekommen, was er sagt. Und das ist uns wichtig. Es geht uns um die Wirtschaft. Und wenn man die Geschichte dreht, ist es interessant, wenn man sich zum Beispiel auch die Berichterstattung in den USA über Deutschland anschaut, jetzt über Merz zum Beispiel, habe ich auch in vielen dieser etwas rechteren Zeitungen gelesen, dass es ja interessant wäre, wenn Merz hier Kanzler werden würde, weil er ja Multimillionär wäre und die Wirtschaft verstehen würde. Und das ist das gleiche Spinning so ein bisschen, das viele bei Trump haben. Er würde die Wirtschaft ja verstehen und mit ihm würde es wieder bergauf gehen. Also diese Geschichte gibt es und dann leider ganz, ganz viele Verschwörungsideologien. Auf den Rallies von Trump, wo ich mit Menschen gesprochen habe, die haben diesen MAGA-Hut, also Make America Great Again. Da steht an der Seite dran, wie oft er schon Präsident war. Und da wird halt diese Zeit, die er jetzt nicht Präsident war, zum Beispiel von Joe Biden, wird ausgespart, weil die Leute ja sagen, er wäre die ganze Zeit Präsident gewesen und Joe Biden ist ja zu Unrecht Präsident. Und wenn man sie darauf anspricht, sagen sie das auch. Also sie sagen, sie glauben daran. Und wenn man diese Geschichte dann auch weiterspinnt, das habe ich auch nach der Wahl versucht. Ich war vor Wahllokalen unterwegs und habe dort auch mit Leuten gesprochen und bin dann auch wieder in die Städte rein, als die Wahl gelaufen war, weil ganz viele zu mir gesagt haben, ja, die Wahl, die wird ja betrogen. Das ist Wahlbetrug. Wir müssen total aufpassen auf unsere Stimmen. Jetzt hat Trump gewonnen und da war das Thema nicht mehr da. Also, und daran sieht man so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen die Welt zurechtlegt, wie sie einem gefällt oder wie man es selber braucht für sich. Und dass dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit einfach ein ganz, ganz großes ist.
Aber dann heißt das doch im Umkehrschluss, also bleiben wir nochmal bei Trump, die Leute, die religiös waren, fanden ihn toll, der Messias, klar, das ist symbolisch, er hat das überlebt, aber ich habe zum Beispiel auch Interviews von Trump gesehen, wo er ganz konkret und wirklich auch sehr freundlich gefragt wird, ja, Sie zitieren oft, Sie sagen, Sie sind Mensch der Bibel, welche sind denn Ihre Lieblingsstellen? Und da hat er so ganz bescheuert, oh ja, das ist sehr persönlich, da will ich jetzt hier gar nicht. Und ich finde einfach auch, psychologisch als Mensch sieht man, wenn er die Bibel zitiert, er macht das nur, weil die Menschen das geil finden. Also es ist so, er ist so unglaubwürdig als Mensch einfach. Oder wenn man zum Beispiel nimmt, okay, er ist Präsident einer Demokratie. Was ist mit dem Angriff auf das Kapitol? Also diese ganzen Sachen, die werden nicht gesehen. Also mit anderen Worten, heißt das, es gibt gar kein Argument oder man kann es gar nicht mit Argumenten probieren, weil die Leute sowieso schon so in ihrer Welt sind, dass sie es nicht glauben wollen? Also mit Argumenten kann man nicht kommen. Wie könnte man denn die Menschen anders überzeugen oder gibt es gar nicht?
Du stellst die schwierigsten Fragen auf jeden Fall, die ich mir auch natürlich alle gestellt habe. Ich habe es versucht. Ich habe natürlich versucht, Diskussionen zu führen. Also wenn man mit dem Positiven anfängt, es gibt Menschen, die sich unsicher waren was sie machen sollen. Die vielleicht, die Familie will Trump, aber man ist sich nicht sicher, kennt sich zu wenig damit aus, was macht man jetzt? Und da war schon so, dass man irgendwie mit Fakten kommen konnte, Sachen zeigen konnte. Aber wenn man das bei Menschen versucht, die an Verschwörungsideologien glauben, die schon da drin sind, dann, das ist ja psychologisch einfach zu erklären. Man hat diese, man hat die Meinung schon, bevor man die Verschwörungsideologie kennt. Man bestätigt sich selbst nur damit. Und natürlich wird man deshalb auch nicht aufhören, das zu glauben. Also das habe ich auch, das erlebe ich in Deutschland genauso. Wenn eine Person etwas sagt, was völlig hanebüchen ist und man sich denkt, das kann doch, wenn du dich jetzt, wenn du jetzt einmal 5 Sekunden durchatmest und einmal irgendwie dein Gehirn anmachst, muss dir klar sein, das ist nicht wahr. Aber das funktioniert nicht. Du kommst mit Menschen, die an Verschwörungsideologien glauben, kommst du nicht mit Fakten ran. Also du kannst mit denen dieses Gespräch nicht führen. Das Einzige, was du machen kannst, das ist auch eine Sache, die ich am schwierigsten finde, wenn man darüber nachdenkt, wie man diese Leute wieder erreicht, ist die beste Variante, dass man Zeit hat, immer wieder auf emotionaler Ebene diese Menschen begegnet, die und auch die soziale Bindung nicht verliert, auch wenn man mit der Person eigentlich also sagt, ich möchte mich abgrenzen. Es passiert in Deutschland ja auch viel, dass wir sagen, dass AfD-Wähler Nazis wären. Das nicht zu machen, sondern zu sagen, die Tür ist auf, damit die Person wieder zurückkommen kann. Weil es kann ein Moment sein, wo die Person es selber einsieht. Sie muss es halt selber verstehen. Wir können Menschen nicht dazu zwingen. Und ich glaube, dass die Geschichten so einfach sind und so gut zu glauben sind, dass man diese Überzeugung, die können, glaube ich, den Anspruch dürfen wir gar nicht haben, die zu leisten, weil das ist super unrealistisch. Ich glaube, es ist mit der Zeit, es ist vielleicht etwas, was in dem Leben der Person passieren kann, was dann vielleicht doch nicht mehr erklärbar ist. Und ich glaube, dass die große Aufgabe dabei schon dabei ist, dass demokratische Parteien also Gegenentwürfe erarbeiten müssen, die nicht sind, wir gehen mal kurz ins kommunikative gleiche Spektrum rein, weil das bringt nichts, sondern sie brauchen eigene Zukunftsentwürfe, auf genau diese Probleme zugeschnitten. Ich stelle also, wenn man sich das ganz, ganz einfach vorstellt, ist es meinem Empfinden so, dass die Wähler, also egal, ob wir bei Trump oder bei uns sind, die stehen auf der rechten Seite. So, also sie selber denken aber, sie wären die Mitte der Gesellschaft und sie hätten das Gefühl, sie müssten da stehen. Und dann ist es so, dass die Politik, die eigentlich für sie da sein sollte, die demokratischen Parteien auf der anderen Seite stehen. Und die Politik aber nicht versteht, wie sieht denn die Lebensrealität dieser Menschen aus, sondern die AfD hat sich dahingestellt, hat es erkannt, hat einfache Antworten darauf gefunden und das glauben die Menschen. Die demokratischen Parteien haben sich diese Mühe, also machen sich diese Mühe auch, aber ihre Botschaften kommen anscheinend nicht an. Also müssen sie sich überlegen, haben wir diese Lebensrealitäten gerade wirklich verstanden? Wissen wir, wie sich Menschen in Thüringen fühlen, die jahrelang keinen Job bekommen haben, die vielleicht auch in einem anderen System aufgewachsen sind und jetzt denken, autoritäre Systeme sind für mich gerade besser, weil ich mehr Sicherheit brauche? Wie kann man dem begegnen? Und dass man vielleicht nicht diese Kommunikation übernimmt, weil jede Studie sagt, wenn du die gleiche Kommunikation machst wie rechtsradikale Kräfte, dann gräbst du denen nicht das Wasser ab, sondern die Leute wählen trotzdem das Original, weil sie das wissen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, über den man sich mehr Gedanken machen müsste. Und ich glaube, was wir selber tun können, ist einfach im Privaten mehr sprechen, aber auch zu wissen, okay, Fakten helfen nicht an jeder Stelle.
Mich macht das total wahnsinnig, dass Fakten nicht helfen. Ja, also ist natürlich berufsbedingt auch, aber...
Ja, ich auch.
Also wie soll, das ist so funktioniert unser Leben. Wenn meine Kinder mich was fragen, wenn mich irgendjemand etwas fragt, dann versuche ich ihm eine Antwort zu geben, die aber auf etwas Profundem basiert. Also ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe Lebenserfahrung, es gibt Studien, es gibt Beweise, es gibt Belege. So all meine Spielsachen quasi funktionieren nicht mehr hier in diesem Sandkasten. Also man nimmt einem so alles weg. Ich habe im Freundeskreis seit der Corona-Zeit ein, ich sag mal, problematisches Paar, weil die Frau, mit der ich befreundet bin, da hat sich nichts geändert. Ich bewundere sie weiterhin. Sie haben dieses Paar hat das toll durch die Corona-Zeit geschafft. Aber der Mann ist seit der Pandemie, Verschwörungstheoretiker. Und das ist so herausfordernd für mich, diese Gespräche mit denen. Und es ist oft auch so persönlich, boah, lade ich die jetzt ein, tue ich mir das an, weil ich weiß, es wird jetzt anstrengend oder nicht. Aber ich will sie nicht aufgeben, vor allem nicht für meine Freundin. Also aber es ist einfach so schwer und ich komme da so an meine Grenzen, weil die Toleranz, ja, man muss auch über Sachen sprechen und man muss auch nicht gleicher Meinung sein, aber da werden so viele, das wirst du auch zigmal, Millionenmal schon selber erlebt haben, da werden einem so viele verschiedene Punkte aus verschiedenen Bereichen innerhalb einer kleinen Unterhaltung vor die Füße geworfen. Da müsste man erstmal, Moment, gib mir mal 2 Stunden Zeit, dann komme ich und erklär dir das. Aber so, man kann da gar nicht mit umgehen und es ist so schwer. Und mein Wunsch ist natürlich zu überzeugen oder zu sagen, sieh mal, das kann gar nicht sein und das ist gar nicht so. Aber es ist einfach so schwer, diese Menschen zu erreichen. Und wenn du sagst, es ist, muss, also argumentativ klappt nicht. Wir müssen eine andere Ebene finden. Und psychologisch ist es ja so, gerade diese Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben und glauben, sie wüssten etwas besser als wir alle anderen, das ist ja auch ein Teil ihrer Identität. Also wenn ich habe mich da auch psychologisch mit beschäftigt, weil ich versucht habe, herauszufinden, geht es irgendwie so. Aber wenn wir ihnen sagen würden, das guck mal, oder auch zeigen würden, das geht gar nicht, das stimmt gar nicht, dann nehmen wir ihnen einen Teil ihrer Identität, ihrer Persönlichkeit. Ne? Also sie wollen das auch nicht weggeben. Aber für mich wäre es ein ganz schlechtes Ergebnis zu sagen, dann geht's halt nicht. Also dann ist es so, dann muss man den Menschen ihren Glauben lassen, aber wir kriegen sie nicht, wir erreichen sie nicht. Und das möchte ich nicht glauben. Bitte sag mir, dass das nicht die Lösung sein kann.
Das ist auch nicht die Lösung. Ich glaube schon, dass man sich mehr darauf konzentrieren muss, was Politik leisten kann. Ich glaube, dass es schon so Sachen sind wie, ich habe mit Ann-Kathrin Müller vom Spiegel auch viel darüber gesprochen. Sie hatte ein ganz gutes Beispiel. Sie hat gesagt, wenn so kleine Sachen sich ändern, dass es in ihrer Lebensrealität vorkommt und sie sehen, Politik macht wieder was für sie, zum Beispiel Schulklos. Ich fand das Beispiel eigentlich ganz schön, weil jeder kennt es aus seiner eigenen Kindheit. Schulklos war immer schrecklich. Und wenn die Politik es endlich schaffen würde, sowas in den Griff zu kriegen, also kleine Sachen, wenn wir mit kleinen Sachen anfangen, die sich weiter aufbauen, dass sich das Leben wirklich nachhaltig verbessert für diese Menschen, weil natürlich kommen diese Ängste nicht nur aus einem Gefühl, sondern ganz oft auch aus Realitäten, dass man dort ansetzt und mehr macht. Und ich glaube zum Beispiel bei deinen Freunden, ich kann das total nachvollziehen, aber es gibt eine ganz spannende Doku zum Beispiel von AfD-Aussteigern. Und da hat ein AfD, also das ist in der ARD-Mediathek, und ein AfD-Aussteiger hat auch gesagt, ich konnte nur aussteigen, weil meine Menschen um mich herum mich nicht verlassen haben, weil ich wusste, es gibt diesen Weg zurück. Ich konnte den Weg zurückgehen, weil dort die Leute noch waren, die nicht über mich geurteilt haben. Und das ist, glaube ich, die schwerste Brücke, die wir haben, zu sagen, okay, das ist meine rote Linie, du überschreitest mit dem, was du sagst, meine rote Linie. Wir können gerne über Fakten sprechen, ich höre dir gerne zu, aber das bedeutet, dass du mir auch zuhören musst und wir uns gegenseitig unsere Fakten dann vorstellen können und gucken können, ob wir uns vielleicht zumindest darauf einigen können, dass es wieder ein Let's Agree to Disagree gibt, weil die meisten Menschen sagen, okay, ich diskutiere gar nicht mehr mit dir. Ich würde trotzdem in jede Diskussion reingehen, aber mit dem Wissen, dass ich weiß, meine Fakten werden wahrscheinlich nicht ankommen, aber ich habe die Wertschätzung dir gegenüber noch, dass wir darüber reden, solange du meine rote Linie nicht überschreitest. Und wenn du das trotzdem tust, dann lass uns über was anderes sprechen. Lass uns trotzdem gucken, dass wir eine Ebene noch miteinander haben. Und es ist ein kleiner Teil, das muss man auch mal sagen. Es wird einen kleinen Teil von Menschen geben, die so sehr in diesem Spektrum verfangen sind, die werden nicht zurückkommen. Es ist unrealistisch, die sind da drin, die werden, auch wenn die AfD mal verboten werden würde, trotzdem in diesem Meinungsbild bleiben. Es gibt aber einen viel größeren Teil von Menschen, die nicht da drin sind, trotzdem die AfD wählen, weil sie dieses Gefühl von Unzufriedenheit haben, dieses Gefühl von, das Land geht den Bach runter. Und diese Leute, die kann man wieder erreichen. Und dafür brauchst, glaube ich, einfach bessere politische Antworten, wieder bessere Geschichten und sich auch mit der Frage zu beschäftigen, wo kommen die eigentlich her? Also wie sieht die Sozialisation von Menschen in Deutschland eigentlich aus und wie können verschiedene Lebensrealitäten aussehen? Und es gibt nicht nur die armen Menschen und die reichen Menschen, sondern da passiert ganz, ganz viel dazwischen und das muss abgebildet sein.
Du warst in Thüringen vor den Landtagswahlen. Du hast mit den Menschen dort gesprochen. Wenn man jetzt also die groben Informationen, die man ja so also hat, ist nach der Wahlanalyse gewesen, man hat sich gefragt, Mist, warum haben die viele junge Wähler vor 5 Jahren noch grün gewählt und jetzt eher braun? Aber auch in Thüringen wohnen ganz viele, also die Bevölkerungsstruktur ist anders als in anderen Bundesländern. Es ist mehr, die AfD zum Beispiel ist eher eine Partei der Männer, nicht der Frauen. mit auch mit einem bestimmten sozialen Hintergrund. Was war denn, das war deine Beobachtung? Hast du Antworten bekommen? Was waren für dich so Momente, wo du gesagt hast, ah, okay, jetzt verstehe ich es. Verstehe ich, warum die AfD hier so stark wird?
Ja, ich glaube, die größte Antwort ist, dass die AfD in ganz vielen Kreisen einfach nur noch alleine da ist und viele demokratische Parteien gar nicht vor Ort sind. Da hatte ich auch ein spannendes Gespräch mit dem Ostbeauftragten der deutschen Bundesregierung, der hat selber auch gesagt, wenn in einem, also es gibt ja ein großes Stadt-Land-Gefälle einfach auch dort, es gibt ganz, ganz viel ländlichen Raum und wenn in diesem ländlichen Raum nur noch die AfD ist und keine SPD, keine CDU, Grünen gibt es ja meistens eh nicht, wenn da keine Ansprechpartner sind, keine Menschen, die sich engagieren und man nur immer den AfD-Typen sieht, der ja ganz nett war, weil der ist ja auch hier aufs Gymnasium gegangen und der hat zwei Kinder und der arbeitet hier, also der muss doch cool sein, da wählt man auch die AfD. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Und dass die AfD eine Geschichte erzählt hat, die ja eigentlich auch hoffnungsvoll war. Der Osten macht's war eine Überschrift, im Osten geht die Sonne auf. Und für mich eine sehr eindrückende Situation war in Görlitz, da stand ich auf dem Marktplatz und hat Alice Weidel einen Mann auf die Bühne geholt. Der hatte ein T-Shirt an mit der Landkarte von Deutschland drauf und alle ostdeutschen Länder waren blau eingefärbt und der Rest schwarz. Und dann hat sie darauf gezeigt und hat gesagt, okay, das sind die Ergebnisse von der Europawahl. Also es war auf jeden Fall super inszeniert, diese Szene. Und hat dann darauf gezeigt und gesagt, wir haben hier gewonnen, wir gewinnen hier und der Rest ist Dunkeldeutschland. Nicht ihr seid Dunkeldeutschland, sondern der Westen ist Dunkeldeutschland. Und dieses Gefühl von der benachteiligte Osten, also sie haben quasi die Geschichte erzählt, die die Menschen selber glauben und bestätigt. Und das war ein ganz krasses Ding, was ich gemerkt habe, was einfach sehr verfängt. Und dieses, also Migration war ein großes Thema für die Leute. Und die Antworten, die die AfD darauf gegeben haben, die richtigen wären. Aber es liegt auch daran, was sie erzählt haben. Also es sind ja rechtsextreme Parolen, die wiedergegeben werden. Neue Deutsche machen wir selber. Wir brauchen keine ausländischen Fachkräfte. Also sie geben ihnen dieses Gefühl von Wirksamkeit zurück, dass sie selber wirksam sein können. Und eine Geschichte in meinem Buch, die war für mich auch ziemlich krass in unserem Airbnb, wo wir gewohnt haben, in unserer Unterkunft, da hat einer gewohnt, der auch die AfD gewählt hat und den haben wir jeden Tag beobachtet, weil der immer auf seinem Balkon saß mit seinem Hund und am letzten Tag, als wir abgereist sind, habe ich ihn dann angesprochen, da war Tag der Wahl in Erfurt und er hatte ein blaues Poloshirt an, hat erzählt, er hat das extra an wegen der AfD und dann hat er uns seine ganze Lebensgeschichte erzählt, dass er seit der Wende keinen Job mehr gefunden hat, dass seine Frau ihn verlassen hat, also so ganz so eine Reihe von Dingen, die dazu geführt haben, dass Björn Höcke der Mensch ist, der ihm seinen Sinn und seine Männlichkeit an dieser Stelle auch wiedergeben würde. Das ist sein Gefühl und das kann ich nachvollziehen. Natürlich ist das nicht echt, natürlich ist das nicht real und es wird nie passieren. Und dieser Mensch wird irgendwann enttäuscht sein, wahrscheinlich wird er es selber nicht merken. Aber das ist die Geschichte, die Björn Höcke erzählt hat und die verfängt und die bleibt. Und das kann ich in gewisser Weise nachempfinden, vor allem, weil die CDU, vor allem auch in Thüringen, aber in Sachsen war es ähnlich, die gleichen Geschichten erzählt haben, wenn es um Migration ging. Und das hat Alice Weidel auf jeder Bühne gesagt. Jetzt erzählen sie das Gleiche wie wir, weil wir die ganze Zeit recht hatten. Warum sollte ich dann die CDU wählen? Natürlich, es gibt keinen Grund. Und das ist etwas, was ich sehr stark gemerkt habe, ja. Dass die Geschichten, die wir auch in den sozialen Medien hören, einfach total verfangen. Ich habe von allen Frauen gehört, dass sie nachts nicht mehr rausgehen können, weil Geflüchtete sie überfallen würden. Und wenn man dann immer sagt, also ich verstehe deine Angst, das Gefühl kann valide sein, aber eigentlich ist die größere Gefahr, die du hast, wahrscheinlich dein eigener Ehemann zu Hause, laut Statistik. Und wenn man es ganz platt ausdrückt, wenn all diese Menschen abgeschoben werden, verprügeln Ehemänner ihre Frauen trotzdem noch. Also dadurch ist das Problem nicht gelöst. Und die AfD halt immer wieder ein Problemlöser, der ja am Ende nicht funktioniert. Aber es ist so einfach, die Geschichten sind so gut. Und darum erzählen die Leute alle das Gleiche. Egal, wen ich gefragt habe, wenn ich eine Frau gefragt habe, habe ich immer gehört, ich kann nachts nicht mehr alleine raus. Und meine Mutter kann ihre Rente, hat zu wenig Rente. Und Männer, es ging immer um wieder deutsch sein, nicht in den Krieg ziehen zu wollen. Ist auch eine große Geschichte, die immer erzählt wird. Wir würden in den Krieg ziehen gegen Russland, also dass alle jungen Männer in den Krieg müssten. Und das verfängt und es bleibt. Und die Leute, sobald sie etwas hören, können sie es wiedergeben. Und das ist, glaube ich, das, was fehlt. auf der anderen Seite sind diese positiven Botschaften. Also so etwas ohne Populismus zu sagen, okay, wie kann ich diese Lebensrealitäten so ändern und ihnen verständlich machen, wie es eigentlich ist. Ja. Es ist eine sehr große Aufgabe und ein sehr riesiges Dilemma, ehrlicherweise.
It's a really big mess, ja, echt. Ja. Glaubst du, parallel dazu, dass Menschen die AfD interessant finden oder als Antwort gerade sehen, haben die demokratischen Parteien, die wir in Deutschland noch haben, lange Sachen verschlafen und Fehler gemacht, die sie jetzt hoffentlich wieder gut machen können? Also es muss ja irgend so eine Waage gegeben haben. Auf der einen Seite, also die Antworten, die Menschen bei den anderen Parteien nicht gefunden haben, denken, dass sie viele bei der AfD finden. Was haben die anderen Parteien? Du hattest es gerade ja schon angesprochen. Vielleicht haben sie die Lebensrealität, also sind sie zu weit weg von dem normalen Mensch, von der normalen Familie, von dem normalen Paar, von der Rentnerin? Sind sie zu abgehoben? Was ist da passiert und was müsste sich deiner Meinung nach verändern? Weil ich habe mir auch in den letzten Wochen und Monaten viele Gedanken gemacht und auch mit Menschen gesprochen. Und da gibt es ja diese Idee, Mensch, lass die AfD doch machen. Die sollen sich selber entzaubern. Aber so einfach ist es ja nicht. Es ist ja wahnsinnig gefährlich, die machen zu lassen. Also was können die anderen Parteien tun?
Ja, ich glaube, das wäre das Gefährlichste zu sagen, lass die mal machen. Vor allem ist es eine Minderheit. Man muss das auch immer sagen. Also die AfD ist eine Minderheit. Es sind Positionen einer Minderheit. Es ist eine sehr laute Minderheit. Und sie wird bei den Bundestagswahlen natürlich wahrscheinlich sehr gut abschneiden. Aber trotzdem ist sie zusammengenommen die Minderheit. Und ich glaube, das ist immer noch mal wichtig darüber nachzudenken, okay, wir atmen einmal durch. Es gibt eine rechtsextreme Kraft. Das ist wichtig, das zu benennen und darüber zu sprechen. Und wir müssen diese Menschen, die das wählen, auch wieder abholen. Es werden sonst mehr. Und das ist so. Also sie sind ja auf dem Weg, eine Volkspartei zu werden. Und ich glaube, die große Frage ist, ob sie bei den Neuwahlen mit dem BSW zusammen auf eine Sperrminorität kommen oder nicht. Aber ich glaube, meine ganz persönliche Meinung ist, dass die Parteien alles dafür tun müssten, dass die AfD verboten wird. Das ist der erste Schritt, weil sie ist zu gefährlich. Sie ist zu gefährlich, um zu sagen, wir bekämpfen sie auf demokratischer Weise. Ich glaube, dass der Weg, das ist meine sehr spezifische Meinung, die man ganz anders sehen kann, auf jeden Fall. Ich bin davon überzeugt, wenn das Verbotsverfahren laufen würde, es dauert 2 bis 3 Jahre, müsste man diese Zeit nutzen, diese Menschen wieder mehr zu integrieren. Das bedeutet, man braucht konkrete Lösungen. Man muss, du bist ja ein Familienpodcast, es bräuchte konkrete Lösungen für Familien. Das ist ein Riesenthema, das mir immer wieder begegnet ist, dass wenig für Familien gemacht worden ist. Also es gibt wenig Sachen, die man aufzählen kann. Ich glaube, es braucht dieses Gefühl von, okay, da ist wieder Geld in meiner Tasche oder das Schulklo ist repariert. Also es sind so Sachen, die du siehst und das fehlt. Infrastruktur, Nahverkehr, all das sind Sachen, die musst du sehen und die müssen passieren. Das würde bedeuten, die Schuldenbremse muss weg, die Partei müsste verboten werden also der Verbotsantrag, und wir müssten in dieser Zeit genau darauf achten, dass wir alles dafür tun, diese Leute zurückzuholen, weil sie, also das wird nicht für alle gelten, aber man muss es für viele probieren. Und ich glaube, das wäre der Weg. Wilhelm Haidmeier, das ist ein Rechtsextremismusforscher, der hat um die 2000er gesagt, wenn sich die Politik nicht ändert, dann wird diese Lücke eine rechtsgerichtete Partei füllen. Und genau das ist eingetreten. Und ich glaube, das ist etwas, was man schon hätte länger machen sollen. Diese Repräsentationslücke gibt es ja nicht erst seit 2015, seit der Flüchtlingskrise, sondern die gab es auch schon davor, dass Lebensrealitäten einfach nicht richtig abgebildet werden. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor. Und das spielt jetzt auch eine große Rolle. Ich glaube, wahlentscheidend werden auch solche Sachen sein, wie dass ganz viele Autounternehmen in Deutschland gerade Stellen abbauen werden, dass Menschen ihre Jobs verlieren werden, dass sie sich überlegen, wer hat denn jetzt die Antworten darauf? Natürlich ist für die Wirtschaft das Allerschlimmste, was passieren könnte, wenn die AfD mehr Macht hätte. Aber das wissen ja das merken die Leute sicher nicht, sondern sie suchen ja für sich eine Lösung. Und wenn die AfD die so einfach präsentiert, ist das das Einfachste, das zu glauben. Und wenn man sich da drin befindet, auch in diesen ganzen Social-Media-Bubbles, dann verfangen diese Sachen einfach sehr schnell. Und die AfD versucht ja auch gerade immer mehr Gruppen von Menschen für sich zu gewinnen, Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, also alle. Und am Ende stellt man sich ja immer die Frage bei diesen Gruppen, das, was die AfD tut, ist gegen deine Interessen und du willst sie trotzdem. Und das aufzuzeigen, ist, glaube ich, sehr wichtig, und diese Gegenentwürfe zu zeigen. Ich glaube, das ist, Ich bin aber auch nur eine Beobachterin, ne? Also ich bin keine Politikexpertin und ich stelle mir die Frage auch jeden Tag. Ich kann nur das wiedergeben, was meine Beobachtungsmeinung dazu ist, weil ich natürlich trotzdem weiß, dass die Menschen gute Politik machen. Aber ein Satz noch und dann höre ich auf zu monologisieren. Wenn wir jetzt über die Neuwahlen nachdenken und diesen ganzen D-Day-Streit und Männer, die sich streiten, die meisten Leute, die sich nicht also zu explizit mit Wahlprogrammen auseinandersetzen, fragen sich jetzt ja auch, wo ist denn jetzt der Unterschied noch, ob ich Olaf Scholz, Lindner, Habeck oder Merz wähle? Also sehe ich den Unterschied noch so krass? Und ich kriege jeden Tag Fragen, mich fragen wirklich oft Leute, was sie wählen sollen. Die Frage beantworte ich natürlich nie. Aber ich verstehe das Gefühl dahinter zu sagen, irgendwie wenn... Also Söder sich selber immer nur noch auf irgendwelchen Lebkuchen abbildet, den Menschen kann ich irgendwie nicht ernst nehmen. Merz, der populistisch unterwegs ist und irgendwie auch nichts für Frauen macht, wieso könnte ich den jetzt wählen? Olaf Scholz, der war irgendwie so stumm. Habeck hat ja eine gute, weiß ich nicht, habe ich nicht so eine Meinung zu, der macht jetzt einen positivierenden Wahlkampf. Ich verstehe das Gefühl von Leuten, dass sie es nicht unterscheiden können. Und ich glaube, das ist der große Punkt, dass es wieder also man muss es unterscheiden können. Und man muss auch sehr persönliche Meinung, dass Parteien sowas wie bei der FDP einfach nicht passieren darf, weil es natürlich in diesem Land eine gute FDP bräuchte. Und ich glaube, das sind Sachen, die gerade einfach alle in eine Richtung laufen, die einfach nicht so förderlich ist.
Jetzt kommt dazu, ich habe hier letztens mit einer Schulleiterin eines Gymnasiums in Gelsenkirchen gesprochen, die einen sehr großen Migrationsanteil hat an Schülern. Und die haben vor den Wahlen im September haben sie auch geheime Wahlen in der Schule gemacht. Und auch dort, jetzt einfach nur ein Beispiel, war der Anteil der AfD sehr hoch. Das war repräsentativ zu den Wahlergebnissen ungefähr, die dann rausgekommen sind. Und man versucht dort gerade in ganz vielen extra so Politik-Runden mit den Schülern zu besprechen auch, warum wählt ihr die, warum glaubt ihr denen? Und da kommen wir wieder zum Beispiel zu Maximilian Krah oder so, die Menschen, die auf TikTok zum Beispiel ja sehr aktiv sind und auch da so natürlich Blödsinn verbreiten, aber der sich teilt und der weitergeguckt wird. Jetzt, wenn wir über junge Menschen in unserer Welt hier sprechen, denen es ja eigentlich, also wahrscheinlich den meisten noch gut geht und den, die ja auch von der Demokratie, die wir noch haben, profitieren, die aber natürlich auch ihre eigenen Probleme haben. Wie siehst du da die Funktion der Parteien, die Menschen zu erreichen? Weil bis jetzt, was ich gehört habe, gelesen habe, ist, dass da zum Beispiel auch rechte Parteien gerade in den sozialen Medien unglaublich stark sind und auch wieder mit solchen einfachen Slogans da gut weiterkommen und durchkommen. Was müsste man machen, damit man gerade den jungen Menschen auch Werkzeuge an die Hand gibt, zu sagen, guck mal, auch wenn sie jetzt 5 Millionen Leute gesehen haben, heißt es nicht, dass es richtig ist. Weil auch da ist es ja wieder so eine Sache, dass die Sachen, die sich verbreiten, sind nicht immer die Wahrheiten oder die wichtigen Informationen.
Ich glaube, da hat die Schule eine ganz große Rolle. Ich mache Fake News Workshops an Schulen und stelle dabei immer wieder fest, dass genau sowas gebraucht wird, weil die meisten LehrerInnen gar nicht die Ressourcen haben, sich dort weiterzubilden, weil die Realität sieht so aus, die SchülerInnen bewegen sich auf TikTok, aber die LehrerInnen wissen gar nicht, was da passiert. Und ich glaube, das ist eine große, große Schere und ein großes Problem, dass vor allem in der Ausbildung von LehrerInnen oder in Fortbildungen muss genau dieses Thema eigentlich, also man bräuchte sowas wie Algorithmusunterricht. Wie gehen wir mit Social Media um? Die meisten Kinder werden damit alleine gelassen und das ist ja auch verständlich oder nachvollziehbar, weil Generationen unterschiedlich sind und meistens sind die Lehrer, auch wenn sie jung sind, trotzdem schon so weit weg. Ich meine, ich bin auch 34, ich bewege mich auf TikTok, ich mache, aber ganz viele halt nicht. Und das sehe ich genauso auch in meinem engen Umfeld von Eltern, die Kinder haben, die jetzt gerade so 11, 12, 13 werden, wo ich immer gefragt werde, was mache ich denn jetzt? Erlaube ich denen jetzt TikTok? Erlaube ich denen das nicht? Das ist so eine Frage, die ganz oft zu mir kommt. Und dann denke ich auch immer, ja, wenn du das beaufsichtigen kannst und das bedeutet, finde ich in erster Linie, dass man sich selber damit auseinandersetzen muss, wie funktioniert das? Wie funktioniert ein Algorithmus? Was passiert da auf der Plattform, dass Sachen immer wieder in den Feed gespült werden, weil man das nicht kontrollieren kann, auf TikTok schon gar nicht. Da gibt es sowas nicht wie bei 14-Jährigen wird irgendwas nicht ausgespielt oder so, sondern sie sehen Bilder. Sie sehen ja nicht nur AfD-Bilder, sie sehen auch Bilder aus allen Kriegen, die gerade herrschen. Das wird ja alles ungefiltert weitergegeben. Und man könnte sich überlegen, über ein Verbot nachzudenken hier. Das ist ja auch immer wieder da. Also ich persönlich halte da nichts von, weil was passiert, also Jugendliche finden immer einen Weg. Ich meine, bei mir war es damals nur ICQ, aber auch dafür habe ich einen Weg gefunden, das zu benutzen. Und das wird trotzdem passieren. Ich glaube, dass wir einfach, dass das mehr begleitet werden muss. Wir müssen Kinder und Jugendliche viel, viel mehr darin begleiten, in der politischen Bildung. Wir haben ein riesengroßes Loch, was politische Bildung angeht, und auch was Social Media angeht. Und alles, was ich in diesen Fake News Workshops immer mache, kennen die Leute. Also ich bringe immer Fake News mit, wenn, also es gibt wirklich wahnsinnige Fake News und ich erzähle die immer und mehr als die Hälfte der Jugendlichen kennt ihr schon. Aber auch die, also ganz viele können es aber auch einordnen. Und das ist interessant, weil ich glaube, das ist mein zweiter Punkt, wir Jugendliche auch zu oft also generalisieren. Das gibt es aber, die meisten Jugendliche können besser damit umgehen und es auseinanderhalten als Erwachsene. Wenn ich jetzt einen 40-jährigen Mann auf TikTok lasse, glaubt er mehr davon als ein 16-Jähriger. Und das ist auch etwas, was man, glaube ich, einfach anerkennen muss. Das bedeutet aber trotzdem, dass wir uns damit viel mehr auseinandersetzen müssen und politische Bildung machen müssen, um zu erklären, wie funktionieren einfache Nachrichten, was ist Rechtspopulismus, was ist Rechtsextremismus, wieso verfängt das so und das braucht es. Und ich glaube, eine große Schere, die ganz viele im Kopf haben, ist der Beutelsbacher Konsens, dass sie denken, sie können in Schulen nicht darüber reden. Doch, sie können es. Sie können darüber reden, wenn Menschen was Demokratiegefährdendes machen. Man darf keine Wahlempfehlungen aussprechen, aber es gibt zum Beutelsbacher Konsens eine Frankfurter Erklärung, das ist quasi die Weiterführung davon, die ganz genau sagt, das habe ich auch immer allen LehrerInnen gesagt, wenn ich gesagt habe, ich rede heute über die AfD, aber ich darf das. Also ich darf heute nur über die AfD reden, weil die Frankfurter Erklärung genau sagt, wenn eine Partei oder eine Kraft etwas Menschenfeindliches macht, dann muss es benannt werden und wir dürfen das einordnen. Und das ist, glaube ich, etwas, das fehlt mir zum Beispiel in der LehrerInnenausbildung, weil LehrerInnen damit alleingelassen werden. Sie wissen es nicht, sie haben Angst davor, das ist nachvollziehbar, aber das braucht es viel mehr, dass so etwas auch in eine Ausbildung mit reingeht, damit sie wissen, okay, wie bereite ich mich darauf vor und was ist meine Rolle auch als Demokratieschützerin? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe.
Immens, immens wichtig. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Fächer, was man auch nicht mal nur an einem Nachmittag in 2 Stunden oder sowas behandeln sollte. Das müsste kontinuierlich Teil des Schulplans sein ab einem gewissen Alter, weil es die Struktur, die Persönlichkeit formt, wie diese Menschen, junge Erwachsene, Entscheidungen für sich und ihr Leben treffen. Und man muss mit so vielen Informationen umgehen, viel mehr als zu meiner Kindheit noch. Da gab es die Tageszeitung, da wusste ich, wie sind die ungefähr politisch ausgerichtet. Heute bei diesen vielen Sendern und Empfängern, also von den auf den sozialen Medien gibt es so viele Menschen, man kann die gar nicht einordnen. Und es gibt so gute KI, selbst der Eiffelturm kann brennen und die Leute glauben das. Also das ist schon echt schwer, das ist schon ein krasser Wald. Aber auch da hast du dich mit beschäftigt. Du hast Kinderbücher geschrieben und dein aktuellstes handelt von der Demokratie. Also für mich ist es manchmal wirklich gerade schwer, gerade in diesem Jahr mit den vielen Wahlen und den Entwicklungen auch weltweit, mit meiner großen Tochter, die jetzt bald 11 wird, ich merke, dass es für sie schwer ist. Sie will Sachen wissen, aber sie nimmt das auch mit. Und da kommen dann auch Ängste. Was ist denn dann, wie wird denn dann unser Leben hier sein oder so? Und deine Arbeit, die du in dein Buch gesteckt hast, um auch ja etwas auch für jüngere Kinder schon mit an die Hand zu geben, um zu erklären, was diese Demokratie, dieses Wort, was das eigentlich bedeutet. Was wäre dein Tipp oder dein Rat, damit wir dieses so hart umkämpfte Privileg der Demokratie nicht verlieren? Was können wir innerhalb einer Familie tun, um da zu erklären und vielleicht auch ein Gefühl dafür zu haben und zu kriegen, wie wichtig das ist und dass man dafür kämpfen muss.
Ich glaube, das Größte, was wir machen können, und das ist auch so ein bisschen der Sinn hinter den Büchern, dass wir die Kinder empowern, sich selber eine Meinung zu bilden und vor allem, dass sie wissen, dass sie eine Stimme haben, dass ihre Stimme etwas wert ist und zählt in dieser Gesellschaft. Und darum geht es im Endeffekt eigentlich ja nur in dem Demokratiebuch. Also es wird natürlich erklärt, wie eine Wahl funktioniert, was die Bürgermeisterin macht, aber eigentlich ist die Geschichte dahinter, dass die Hauptprotagonistin Toni etwas verändern möchte für viele Menschen und dass sie das machen kann und den Weg dahin findet und wie der in einer Demokratie dann gegangen wird, wird umschrieben. Aber am Ende haben Kinder, auch bei Lesungen machen wir das immer, dass wir quasi mit denen eine Wahl machen. Also es geht darum, ob es einen neuen Spielplatz gibt in der Orangenkiste, so heißt das Haus, in dem alle wohnen, oder ob ein neues Gemüsebeet. Also jeder durfte einen Vorschlag machen und die Kinder gewinnen natürlich am Ende, weil die mehr Stimmen haben, weil Kinder mit abstimmen dürfen. Und dann kommt die Bürgermeisterin und weiht den neuen Spielplatz ein. Also es ist eine ganz süße Geschichte, aber nach jeder Lesung sprechen wir mit den Kindern darüber, was sie selber entscheiden können, dass ihre Stimme wichtig ist und wo Demokratie eigentlich auch schon in ihrer Lebensrealität vorkommt. Und es ist total, es gibt tolle, spannende Projekte in Deutschland. Es gibt Demokratie-Kindergärten zum Beispiel. Und diese Kinder waren super krass, weil die so aufgeschlossen waren und das alles wussten. Also jede Frage, die ich gestellt habe, wussten die schon. Die Stimme übers Mittagessen ab, was sie spielen können, was eine Mehrheitsmeinung ist. Und das war so total interessant. Und ich glaube, dazu müssen wir Kinder viel, viel mehr empowern und das mit dem Blick behalten. Und ich glaube, das machen Eltern unserer Generation aber auch schon, weil dieses, also eine typische Ja-Nein-Erziehung einfach ja gar nicht mehr stattfindet, sondern es wird ausdiskutiert, es wird auf die Bedürfnisse eingegangen. Und ich glaube, das ist so wichtig, den Kindern auch das Gefühl zu geben, sie haben eine Stimme und sie sind nicht nur, also sie sind Teil dieser Gesellschaft und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man mit so einem Selbstwertgefühl aufwächst und weiß, dann kann man das auch viel mehr schätzen und darüber nachdenken. Und ich mache das mit Jugendlichen zum Beispiel auch mit Migrationshintergrund, weil ich da ganz oft merke, dass sie das Gefühl oft nicht haben, weil sie nicht wissen, wo gehöre ich eigentlich hin. Und zu sagen, dass sie genauso Teil dieser Gesellschaft sind und dieses Selbstwertgefühl genauso haben dürfen, weil sie natürlich jeder einen Mehrwert bietet. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und ich habe das bei meinen Patenkindern, also ich habe sehr viele Patenkinder immer gemerkt, egal welches Alter, sie bekommen ja mit, was passiert. Oder auch bei Kindern im Freundeskreis. Und dann sich hinzusetzen und die Sachen zu erklären, in Erklärbücher reinzugucken und sie schon irgendwie dabei mitzunehmen, auch jetzt gerade bei dem Ukraine-Krieg, jedes Kind hat das mitbekommen, weil auf einmal waren hier Kinder, die nicht die deutsche Sprache gesprochen haben, mit in den Schulen und Kindergärten und zu erklären, was bedeutet Frieden eigentlich, was bedeutet Krieg, und sie irgendwie, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie hier sicher sind und dass wir hier Werte haben, die ein wirklich hohes Gut sind und dass wir die aber auch teilen wollen. Also das ist natürlich mein Weltbild, ne? Jede Erziehungsberechtigte gibt ihr Weltbild mit, aber ich glaube, das ist ein großer Punkt und dass Kinder auch Nachrichten gucken können. Ich würde nicht die Tagesschau gucken, sondern immer Logo zum Beispiel. Und dass man sie schon relativ früh daran führt, weil dann merkt man einfach auch, dass das politische Interesse und die eigene Meinungsbildung mit 16, 17, wenn sie dann das erste Mal wählen können, viel mehr ausgeprägt ist und nicht der Punkt passiert, dass junge Erwachsene das wählen, was die Eltern wählen, weil sie erstmal fragen, was hast du denn gewählt? Ja, dann mache ich das jetzt auch. Sondern sich eine eigene Meinung bilden können auf ihrer Grundlage. Und ich glaube, das ist so der Idealzustand, ne, den man natürlich nicht immer erreichen kann. Aber ich glaube, es ist falsch zu sagen, wir halten Kindern von Nachrichten fern. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass Kinder wissen, wie funktioniert diese Welt eigentlich. Weil sonst ist der Schlag irgendwann ganz schön groß, wenn man erwachsen ist und merkt, oh mein Gott, was passiert denn hier alles um mich und wie verarbeite ich das übrigens? Was vielen Erwachsenen passiert, dass wir ganz viele nicht wissen, wie verarbeiten wir all das, wie auch, wie kann man gleichzeitig Bilder aus Gaza sehen und irgendwie trotzdem einen normalen Tag haben? Das ist natürlich total valide, aber zu wissen, okay, die Welt sieht so aus und warum sind unsere Werte so gut und warum müssen wir genau deshalb dafür einstehen? Ich glaube, das ist so das Wichtigste.
Und ein gutes Schlusswort. Liebe Sally Lisa Starken, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier bei Mama Lapap. Vielen Dank für deine vielen guten Ideen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir unsere Kinder natürlich altersentsprechend mitnehmen auf diese spannende Reise, manchmal auch ein bisschen beängstigende Reise, aber wir müssen sie zu starken Persönlichkeiten machen. Sie müssen ihre eigene Meinung bilden, auch ihre politische Meinung, und das kann schon früh anfangen. Lieben Dank euch fürs Zuhören. Das ist erstmal die letzte Folge vor der Winterpause. Es geht weiter. Wir hören uns mit neuen Folgen am 10. Januar 2025. Ich wünsche euch eine tolle Weihnachtszeit. Und wenn ihr Langeweile habt, beziehungsweise Mama La Papp vermisst, dann hört doch mal in die Mediathek rein. Es gibt über 100 Folgen und ich bin mir sicher, irgendeine Folge habt ihr noch nicht gehört oder wollt sie nochmal hören. Vertreibt euch so die Zeit bis zum 10. Januar. Lasst gerne ein paar Sternchen da, wenn euch die Folge gefallen hat. Schreibt einen Kommentar, empfiehlt uns weiter. Und bitte niemals vergessen, ihr Eltern, aber vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.